Herr Jesus Christus, wir preisen dich und danken dir dafür, dass du uns erlöst hast mit deinem kostbaren Blut zu deinem Eigentum, dass du uns in deiner Gnade führst und leitest auch durch diese schwere, gefährliche Zeit. Du hast uns auch dein Wort gegeben, dass wir darin klare Orientierung bekommen, Ermunterung und Ansporn zur Nachfolge immer wieder neu. So segne du dein Wort auch jetzt, schenke uns die rechte Sammlung, die rechte Offenheit des Herzens, damit wir dein Wort recht aufnehmen. Gib mir deine Gnade, deine Leitung, deine Kraft, dein Wort auch recht zu verkündigen. Schenke du Auferbauung und Stärkung für jeden Einzelnen, der heute hier ist und dein Wort hört. Wir preisen dich und wollen uns dir ganz anbefehlen. Amen. Amen. Ja. In diesem Thema Endzeit, wir haben ja schon verschiedentlich das angedeutet, wissen wir und sehen wir, dass wir gerade in der letzten Zeit ganz besonders mit Verführung, mit religiöser Verführung rechnen müssen als einem Kennzeichen der Zeit kurz vor der Wiederkunft des Herrn Jesus Christus. Ich möchte uns nochmal in Erinnerung rufen, was wir in Matthäus 24 finden, wo die Jünger den Herrn Jesus fragen nach den Kennzeichen der Zeit, wenn er wiederkommt. Und da lesen wir Vers 4 folgende: Habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus, und sie werden viele verführen. Vers 11 und 12. Und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Und Vers 24. Denn es werden falsche Christusse und falsche Propheten auftreten und werden große Zeichen und Wunder tun, um wenn möglich auch die Auserwählten zu verführen. Siehe, ich habe es euch vorhergesagt. Also was wir in der Endzeit ganz nüchtern sehen müssen, ist, es ist eine Zeit, in der religiöse Verführung, christliche Irreführung, betrügerische, falsche Lehre unter dem Namen Jesu Christi ganz besonders im Vordergrund sein wird. Das ist eigentlich die größte Gefahr für die Gemeinde. Wir wissen, dass die Gemeinde zu allen Zeiten auch immer wieder verfolgt wurde. Wir wissen aber auch, dass die Zeiten der Verfolgung die Gemeinde im Grunde eher gestärkt haben. Aber die Zeiten des faulen Friedens, wie wir sie heute haben, die Zeit, wo die Welt uns toleriert und sagt, ja, ihr seid schon recht, seid nur nicht zu extrem, dann wollen wir euch auch dulden. Die Zeiten des Wohlstands, wo die Christen ihren Eigenwillen, ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse ausleben können, das waren immer wieder die gefährlichsten Zeiten. Und so ist die Verführung gefährlicher als die Verfolgung für die Gemeinde. Hat viel mehr Schaden angerichtet. Und religiöse Verführung im Namen Jesu Christi, das ist etwas, was in dieser letzten Zeit verstärkt und auf verschiedenen Kanälen auftritt. Zwei Dinge vielleicht dazu. Die wichtigsten Verführungsströmungen, wie ich sie meine, erkennen zu können in der heutigen Zeit, vielleicht ganz kurz beim Namen genannt. Das eine, was wir auch in der Emerging Church besonders stark finden, ist die Unterhöhlung der Wahrheit der Bibel, die Bibelkritik. In der verschiedensten Form, heute eben auch im Pietismus und den Evangelikalen an den Bibelschulen längst praktiziert. Dass die Bibel nicht mehr als das vollkommene, irrtumslose Offenbarungswort, als Gottes Wort ohne Abstriche und Relativierungen anerkannt wird, sondern es wird in verschiedensten philosophischen Tricks und Winkelzügen gesagt, die Bibel ist nicht Gottes Wort, sie ist Menschenwort, aber sie kann zu Gottes Wort werden, werden wir sie hören und so weiter und so fort. Viele Theorien, einige von ihnen von Karl Barth abgeleitet, ja, der selber eine sehr unheilvolle Rolle gespielt hat, von den deutschen bibelkritischen Theologen. Also einfach die uralte Frage der Schlange, sollte Gott wirklich gesagt haben? Ja, ist leider eine Quelle der Verführung, die bis hinein eben in bibeltreue Kreise kommt, und zwar immer über die Anmaßung des Intellektualismus. Intellektualismus ist im Grunde eine falsche Religion, nämlich die Gnosis. Die Gnosis war ja damals schon, da hat der Apostel Paulus gewarnt in 1. Timotheus 6, hüte dich vor der Gnosis, vor der fälschlich sogenannten Erkenntnis. Da steht im Griechischen Gnosis. Und die Gnosis war eine heidnische Religion, die kommt auch letztlich aus Babel, aus Babylon. Und sie bedeutet, der Mensch kann durch Erkenntnis erlöst werden und zu Gott werden. Er muss nur Gott erkennen und dann wird er selber zu Gott, durch Erleuchtung, durch wie auch immer intellektuelle, mystische Erkenntnis. Also es braucht keine Erlösung, keinen Mittler nach der Gnosis, sondern der Mensch muss nur erkennen, dass er eigentlich längst Gott war. Das ist übrigens das New Age, das ist auch der Buddhismus, ja? Das ist die Mystik. Wenn du erkannt hast, wer du bist, dann bist du eins mit Gott und bist Gott. Und das ist eine furchtbare Verführung. Ja? Das stimmt in keinster Weise. Also diese Bibelkritik, das ist die erste große Verführungsschiene. Da wird vom Wort weggenommen. Ja? Das gibt ja in 5. Mose 13 diesen Punkt. Das ganze Wort, das der Herr, dein Gott, dir gebietet, sollst du bewahren, um es zu tun. Du sollst nichts davon wegnehmen und nichts dazu tun. Und dazu tun, das ist dann der nächste Punkt, das sind die falschen Propheten, die falschen Offenbarer, die sagen, Gott hat mir ein neues Wort gegeben für die heutige Zeit. Sprich, Pfingstbewegung, auch wieder die Mystiker, ja, die auch Offenbarungen beanspruchen. Ja. Da gab es den Michael Hahn, auch den Pietismus-Leute, die haben gesagt, Gott hat mir geoffenbart, wie er die Schöpfung geschaffen hat. Ich habe alle Geheimnisse der Schöpfung schauen dürfen in einer Vision. Lüge, Betrug, das, was Gott wollte, dass wir wirklich erkennen, das hat er uns im Wort gegeben. Und das ist schon mehr, als wir erkennen und aufnehmen können. Ja. Gott weiß schon, warum er uns nicht mehr zeigt. Und wenn der Mensch mehr wissen will, dann kommt der Satan und sagt, oh ja, ich kann deine Bedürfnisse gut befriedigen. Also, die falschen Propheten. Neue Offenbarungen, andere Botschaften, die auch in den Rang von Gottes Wort gehoben werden und damit Gottes Wort im Endeffekt zunichte machen und relativieren. Das ist die zweite Verführungsschiene. Die dritte Verführungsschiene haben wir auch schon betrachtet, das ist die große Vermischung, die Ökumene. Dass man also alles, was christlich genannt wird, in eine große Aktion, in eine große Einheit zusammenmischt, weil der Teufel ganz genau weiß, wenn er Sauerteig und reines Mehl zusammenmischt, dann kommt zum Schluss nicht reines Mehl raus, sondern Sauerteig. Ja? Das ist also die dritte Verführungsschiene, die eben heute auch ganz machtvoll in die evangelikalen Kreise hineinwirkt. Ja? Die Allianz war sicherlich schon vor 20, 30 Jahren verdeckt ökumenisch, aber heute ist sie offen ökumenisch und scheut sich gar nicht mehr, die Einheit mit den Katholiken zu propagieren. Und die vierte, vielleicht gefährlichste Verführungsschiene ist aus meiner Sicht die Verweltlichung der Gemeinde, die Angleichung an die Welt, die Übernahme weltlichen Denkens und weltlichen Lebens in die Gemeinde Jesu Christi. Das ist auch das, was aus meiner Sicht sozusagen die geistliche Wachsamkeit und Wahrnehmungsfähigkeit und auch die Immunität des geistlichen Lebens gegenüber den anderen Verführungen geschwächt hat. Dass sich die Gemeinde im Laufe der Zeit immer mehr an die Welt angleicht, an die Lebensweise und die Denkweise der Welt, ja, dass man sich bequem macht in der Welt, anstatt abgesondert zu leben und als Fremdling Schmach zu tragen, das will man nicht, das ist zu viel. Und das hat, denke ich, viel auch zu den anderen Fehlentwicklungen beigetragen. Also das war so einfach als ein Versuch eines Überblicks, vier Verführungsströmungen, die letztlich zusammenfließen, die letztlich miteinander verwoben sind und die Gemeinde in der Endzeit bedrohen und vom richtigen Weg abzubringen drohen. Nun, was ist es, was Gott dem entgegensetzt? Ich meine, wir müssen sehen, die wahre Gemeinde ist in der Hand des Herrn Jesus Christus. Wir sind nicht in der Hand des Teufels, wir sind nicht in der Hand des Verführers, sondern in der Hand unseres Herrn und Erlösers. Und er vermag uns auch zu bewahren. Aber diese Bewahrung ist in der Praxis an bestimmte Bedingungen gebunden und geschieht eben auch über bestimmte Dienste. Und ja, so wie das geschrieben wird in Epheser 4, dieses Bild von dem Haupt und dem Leib. Und da gibt es dann auch bestimmte Gelenke und Knochen und Organe, die eben vom Haupt her dazu benutzt werden, um den Leib zu erbauen. Und dazu gehört eben auch der sogenannte Wächterdienst, so habe ich das mal genannt, der Wächterdienst in der Gemeinde. Ich möchte das vielleicht mal mit uns lesen aus Epheser 4. Das ist ein ganz grundsätzliches Wort über die geistliche Funktionsweise der Gemeinde. Da geht es zunächst mal um Christus, das Haupt, der alles erfüllt, und dann heißt es in Vers 11, Epheser 4, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer, zur Zurüstung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus, damit wir nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm hin, der das Haupt ist, der Christus. Von ihm aus vollbringt der ganze Leib, zusammengefügt und verbunden durch alle Gelenke, die einander Handreichung tun, nach dem Maß der Leistungsfähigkeit jedes einzelnen Gliedes, das Wachstum des Leibes zur Auferbauung seiner selbst in Liebe. Also die wahre Gemeinde ist der Leib des Christus, die Wiedergeborenen, haben wir gestern Abend auch gesehen. Und dieser Leib wird vom Haupt her ernährt, bewahrt und geleitet und gestärkt und aufgebaut. Und das tut das Haupt durch bestimmte berufene Diener, die Apostel und Propheten, das waren die Dienste am Anfang, die Dienste der Grundlegung. Diesen Dienst der Apostel und Propheten haben wir heute im Neuen Testament. Das ist die Grundlage, das Fundament, das gelegt ist, Epheser 2. Und heute haben wir immer noch auch in dem Leib Evangelisten, Hirten und Lehrer, Brüder, die berufen sind, im Wort Gottes zu dienen und die Herde zu hüten und zu weiden. Und diesen Hirten und Lehrern kommt in ganz besonderer Weise auch eine Aufgabe zu, die bezeichnet wird als die Wachsamkeit des Hirten. Ein Hirte hat ja grundsätzlich zwei Aufgaben der Herde gegenüber. Er muss sie nähren und er muss sie hüten. Ja? Das ist miteinander verbunden. Auf der einen Seite muss der Hirte dafür sorgen, dass die Herde auf gute Weide kommt, auf gesunde Wiesen, die die richtige Nahrung haben. Und das Wasser, das gesunde Wasser, die Quellen. Und dann auf der anderen Seite muss der Hirte schauen, dass kein Wolf, kein Raubtier, keine Krankheit, keine giftigen Pflanzen, die Schafe beeinträchtigen und krank machen oder sogar töten. Ja, das sind diese beiden Aufgaben, die jeder Hirte wahrzunehmen hat, das Nähren und das Wachen. Und mit dieser Seite des Wachens wollen wir uns beschäftigen, aber mit dem Hintergedanken von Epheser 4, es geht um die Erbauung des Leibes. Also der Wächterdienst ist nie nur ein Selbstzweck. Auch wenn ich zum Beispiel sehe, meine Hauptaufgabe ist, der Warn- und Wächterdienst in gewisser Weise, sehe ich trotzdem, das ist eine untergeordnete Aufgabe im Gesamten. Es kann nicht darum gehen, dass wir uns bloß noch um Irrlehren bemühen und bloß noch kämpfen gegen irgendwelche Fehlentwicklungen. Das ist falsch. Sondern es muss eine flankierende Maßnahme sein, die zum Schutz und zur Abdeckung des Eigentlichen dient. Und das Eigentliche ist, dass der Leib, die Gemeinde, sich mit Christus beschäftigt, mit dem Wort des Herrn und dass sie im Glauben wachsen und gestärkt werden, in der Liebe, in der Hoffnung, dass sie wirklich zugerüstet werden, ein geistliches Leben als Priester Gottes und als Diener Gottes zu führen. Das ist das Eigentliche. Und der Wächterdienst ist nur deshalb wichtig, weil der Feind genau diesen Aufbauprozess versucht, durch Irrlehren und Verführung zu kaputt zu machen, zu stören und zu beeinträchtigen. Und deswegen brauchen wir diese Abwehrflanke, aber das ist kein Selbstzweck und ist auch nicht der Hauptzweck der Gemeinde. Auf gar keinen Fall. Sondern der Hauptzweck ist, Christus zu erkennen, Christus zu verkündigen, den Herrn zu lieben, ihm priesterlich zu dienen, das ist der Hauptzweck. Und weil wir eben heute in einer Umgebung leben, wo diese Aufgabe zunehmend durch Irrlehren beeinträchtigt oder sogar gefährdet wird und Gemeinden ruiniert werden, örtliche Gemeinden durch Irrlehren, brauchen wir als Schutzmaßnahme ergänzend den Wächterdienst. Der gehört aber zusammen mit dem Dienst der Erbauung und soll diesem zuarbeiten und dienen. So verstehe ich auch meine eigene Arbeit. Deswegen habe ich auch sehr gerne immer wieder Erbauliches geschrieben und verkündigt. Das ist mir eine Freude. Das andere ist mir manchmal mehr eine Pflicht. Aber es muss halt auch sein. Ja? Aber nur, dass wir das, die Balance haben und das Ganze jetzt nicht verselbstständigen. Darum geht es nicht. Aber dennoch wissen wir, weil Christus, das Haupt, seine Schafe liebt, für die er sein Blut gelassen hat, die er erkauft hat. Deswegen ist er besorgt um seine Schafe, um die Gläubigen. Er will, dass sie gesund im Glauben aufwachsen, dass sie bewahrt werden vor den Listen des Teufels, dass sie bewahrt werden vor dem Gift das der Satan am Wege der Gemeinde ausgestreut hat, in der Hoffnung, dass das ein oder andere Schaf dieses Gift frisst und daran verendet. So, das ist der Wächterdienst. Und dazu möchte ich uns zwei Worte lesen. Das eine in Apostelgeschichte 20 haben wir gestern schon kurz erwähnt, aber das ist zentral auch für unsere heutige Fragestellung und das möchte ich noch einmal lesen. Der Apostel Paulus in seiner Abschiedsrede an die Ältesten in Ephesus gibt uns eine prophetische Sicht, so würde ich das verstehen, auf die nachapostolische Zeit, auf die Gefahren der Verführung, die da drohen, und er gibt den Ältesten einen Auftrag, einen heiligen, feierlichen Auftrag. Ich lese vielleicht einmal von Vers 24 an, schon ein bisschen weiter früher. Da geht es darum, dass Paulus wusste, dass er verfolgt würde, dass er vielleicht sterben müsste. Und dann sagt er in Vers 24, aber auf das alles nehme ich keine Rücksicht. Mein Leben ist mir auch selbst nicht teuer, wenn es gilt, meinen Lauf mit Freuden zu vollenden und den Dienst, den ich von dem Herrn Jesus empfangen habe, nämlich das Evangelium der Gnade Gottes zu bezeugen. Und nun siehe, ich weiß, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet, ihr alle, bei denen ich umhergezogen bin und das Reich Gottes verkündigt habe. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Hier haben wir die erste Andeutung von einem Wächterdienst. Diejenigen unter euch, die die Bibel kennen, die wissen wahrscheinlich, dass hier ein Bezug ist zu Hesekiel. Ein Bezug ist zu diesem ernsten prophetischen Wort, wo Gott dem Hesekiel sagt, Menschensohn, ich habe dich zum Wächter über das Haus Israel bestimmt. Und du sollst den Gottlosen warnen vor der Sünde, die er tut. Und wenn du ihn warnst und er sündigt weiter, dann ist er schuld. Dann bringt er sein eigenes Blut auf sein Haupt. Wenn du ihn aber nicht warnst und er stirbt, dann ist sein Blut auf deinem Haupt. Denn du hättest ihn warnen müssen. Sinngemäß jetzt gesagt. Ja? Diese Stelle von dem Wächterdienst des Propheten, die wendet der Apostel Paulus hier auf sein Dienst als Verkündiger des Wortes Gottes an. Und er sagt, ich habe eine heilige Verantwortung vor Gott. Ich darf nicht nur das Positive predigen, haben wir vorher gehört. Ja? Die modernen Verführer, die sagen, predige doch nur das Positive, das was den Leuten gefällt. Sondern ich muss euch alles sagen, den ganzen Ratschluss Gottes, auch die Warnungen, auch die ernsten Dinge. Und diese Wächterverantwortung hat jeder Verkündiger des Wortes Gottes. Und Gott wird einmal das Blut derer von ihm fordern, denen er etwas verschwiegen hat, eine Warnung, eine Mahnung, denen er die Gefahren der Endzeitverführung verschwiegen hat, um das mal auch ganz konkret zu sagen. Ja. Gott wird einmal die Hirten zur Rechenschaft ziehen, die gesagt haben, ach, ich will lieber ein bequemes Leben haben. Ich warne die Schafe nicht vor den Wölfen. Wenn die Wölfe kommen, dann verziehe ich mich lieber. Ja. Das wird ein böses Ende geben, ganz klar. Sondern es gibt eine heilige Verantwortung, die besteht auch in der Verkündigung darin, eben den unverkürzten ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Und es ist auch wichtig, dass wir als Gläubige der Versuchung widerstehen, zu sagen, oh, ich gehe lieber dorthin, dort wird angenehm gepredigt, da läuft mir jede Predigt so richtig rein wie süßer Honig sein und es ist alles immer nur schön und positiv. Ja? Da sollten wir Furcht davor haben. Wir sollten sagen, Herr, gib mir Prediger, die mich ermahnen, die mich aufwecken, die mich warnen vor der Sünde. Denken wir so oder wollen wir lieber einen Prediger, der unser Ego streichelt? Ja, das ist die große Frage. Aber hier, Paulus sagt hier, das ist meine Wächterverantwortung, dass ich den unverkürzten Ratschluss Gottes verkündige. Und jetzt geht's weiter. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welcher der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen in ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Ja, ihr Lieben, und da kommen schon die Leiden des Wächterdienstes heraus. Da kommt auch heraus, warum es so wenige wirkliche Wächter gibt in der Gemeinde heute. Weil das hat damit zu tun, dass man sich unbeliebt macht. Das hat damit zu tun, dass man Unruhe stiftet. Was ist denn das, wenn in unseren eigenen Reihen Männer aufstehen und bringen plötzlich eine andere Botschaft? Das sind ja liebe, bewährte Brüder, Mitälteste, Prediger, Ordinierte. Ja, will ich mich da in die Nesseln setzen? Warne ich da, wenn so jemand plötzlich eine falsche Linie einschlägt und falsche Dinge predigt? Ja, dann bin ich doch ein Unruhestifter. Dann mache ich mich ja unbeliebt. Dann sägen sie mich womöglich ab von meinem Posten. Versteht ihr? Das ist gefährlich, das ist ein Problem. Wenn wir nicht diese Verantwortung vor Gott sehen, dann werden wir sagen, oh, ich will in keine Trappel reinkommen. Ich will lieber ruhig bleiben, ich will lieber meinen Mund halten. Ja, müssen doch die Leute selber merken, dass da was nicht stimmt. Aber hier sagt, erlegt der Geist Gottes jedem echten Ältesten, jedem Hirten in der Herde Gottes eine große Verantwortung auf. Er sagt, habt Acht, und zwar interessant, zuerst auf euch selbst. Wir müssen vor Gott im Licht wandeln und uns prüfen und stehen. Die Hirten haben eine große Verantwortung und es ist auch wichtig, dass ihr Geschwister auch für solche Brüder betet, dass wir immer wieder demütig bleiben, dass wir uns im Licht Gottes beugen, dass wir vor Gott wirklich auch unsere eigenen Verkehrtheiten erkennen, darüber Buße tun, denn ein Wächter, der selber ins Fleisch geraten ist und sein Ich-Leben pflegt, der ist nicht mehr auf dem Posten geistlich. Ja. Der wird blind, der sieht die Dinge nicht mehr klar und warnt auch nicht mehr, hat auch nicht mehr die Kraft dazu. Also da geht es auch wirklich darum, dass wir darum beten, dass diese Brüder, die in solchen Verantwortungen stehen, dass sie Acht haben auf sich selbst und in der Selbstprüfung leben und in der Heiligung leben und wirklich mit dem Herrn lebendig in Gemeinschaft bleiben. Nur dann können sie auch diesen Wächterdienst richtig tun. Aber dann müssen sie auch Acht haben auf die ganze Herde, über die sie Verantwortung haben. Das ist in den meisten Fällen eine örtliche Gemeinde. Und es ist wichtig, dass wir da eben sehen, wir können nicht sagen, ich verhalte mich neutral, ich warne nicht vor diesen Verführungen, das ist doch nicht so schlimm, das ist doch kein so ein Problem, sondern die Bibel sagt hier, wenn da Irrlehren und Irrlehrer kommen, das ist wie wenn ein Wolf in eine Herde von Schafen eindringt. Ja? Und das ist ja gnadenlos. Die Schafe haben ja keine Mittel, sich zu wehren. Ne? Es gibt da zum Beispiel die Stiere, die können mit ihren Hörnern da, die bilden so einen Ring um die Herde rum und dann wagt ein Wolf sich nicht leicht dran. Ja? Aber Schafe sind wehrlos. Ja? Schafe haben gegen den Wolf überhaupt keine Chance. Die können nicht fliehen, die können nicht sich wehren, die sind hilflose Opfer, wenn da nicht der Wächter ist. Und das sehen wir wunderschön an David, ja. Der hat auch sein Leben riskieren müssen, als er mit dem Bären und mit dem Löwen gekämpft hat. Der konnte nicht sagen, oh, jetzt verziehe ich mich mal auf den Baum und dann schaue ich mal, wie das Ganze ausgeht. Ja, sondern der musste ran. Und das ist heute genauso ein Problem. Diese räuberischen Wölfe, die werden natürlich auch dem Hirten Wunden zufügen, der sie vertreiben will, unter Umständen. Und es wird gefährlich und es wird Leiden bedeuten. Und das ist genau der Punkt, wo viele dann sagen, oh, da halte ich mich raus. Aber das ist eine Einstellung, die Gott einmal richten wird und die unverantwortlich ist. Ja, sondern wenn ich Hirte bin, dann habe ich auch die Pflicht, auf die ganze Herde zu achten. Und wenn Wölfe kommen, dann muss ich kämpfen bis aufs Herzblut und bis zum Ende meiner Existenz als Hirte. Ja, das kann passieren, dass ich dann nachher in einer Gemeinde dastehe als der Unruhestifter und der Verleumder und rausgeschmissen werde und von mir aus meine Pastorenstelle oder sonst irgendwas verliere. Und wenn ich nicht bereit bin, das um des Herrn willen zu tun, dann hätte ich lieber gar nie diese Aufgabe übernehmen dürfen. Ja? Also es ist eine heilige und ernste Verantwortung. Es geht wirklich um die bluterkauften Schafe des Herrn, die dem Herrn kostbar sind. Ihre Herzenseinstellung, ihre Liebe zu Christus ist dem Herrn kostbar. Und in 2. Korinther 11 sehen wir auch, was der Satan anrichtet. In erster Linie verdirbt er die Gesinnung, will die Braut zur geistlichen Hurerei verführen, dass sie sich nämlich mit anderen Kräften, anderen Götzen einlässt, mit Zauberei, mit unbiblischen Dingen und lenkt sie von dem Herrn und von der Einfalt Christus gegenüber. Das ist die Absicht des Teufels. Und jede Hirte, der den Herrn erkennt und liebt und die Herde liebt, wird alles tun, um dem Feind dieses böse Werk letztlich ja, zu verhindern und zu zerstören und wirklich dafür zu sorgen, dass die Brautgemeinde auch in der Liebe und Hingabe an den Herrn Jesus bleibt. Darum geht es nämlich geistlich. Ja? Das ist das, was kaputt geht, wenn die Charismatik eindringt oder die Gemeindewachstumsbewegung oder die Emerging Church. Es ist die Herzenshaltung des Glaubens, der Liebe, der Hingabe an den Herrn Jesus, die kaputt geht dabei. Und darum sollte es auch dem Hirten gehen, dass er die Gläubigen in dieser Hingabe, in dem Gehorsam, in dem Glauben erhält und immer wieder darin anspornt, damit der Feind sein böses Werk nicht erreichen kann. Auch wieder so ein Punkt, Gefolgschaft Menschen gegenüber. Das ist auch ein Problem, dass es dort, wo die Gemeinde, wo die Gläubigen fleischlich werden, hängen sie sich an Menschen. Die Korinther sind das Beispiel, die haben sich geteilt in die Apollos-Partei, in die Paulus-Partei und in die Christus-Partei. Ja? Menschen. Und der Apostel muss ihnen sagen, schaut, wenn ihr Menschen anhängt, dann seid ihr doch fleischlich, dann wandelt ihr nach Menschenweise. Christus ist unser Haupt. Ich bin nicht für euch gekreuzigt worden, sagt Paulus. Ja? Ihr seid nicht auf mich getauft, sondern auf Christus. Dann hängt nicht mir an, sondern dem Herrn. Und das ist auch heute das Problem, dass dann eben Irrlehrer sagen immer Dinge, die den Leuten reinlaufen, ne? Nach denen ihnen die Ohren jucken. Ne? Zum Beispiel wird den Frauen dann gesagt, ja, diese ganzen alten Regeln im ersten Korintherbrief, Paulus war sowieso ein Frauenfeind, die gelten heute alle nicht mehr. Ihr seid frei, ihr dürft reden, predigen, leiten, ihr dürft alles machen in der Gemeinde. Ja? Wir sind doch heute modern, oder? Ne? Ja. Das ist doch für das Fleisch viel attraktiver als die biblische Lehre. Der Herr Jesus hat aber gesagt, wer mir nachfolgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt Tod für das Eigenleben. Das ist echtes geistliches Leben. Und weil der fleischliche Christ viel lieber sein Eigenleben leben lässt, läuft er Irrlehrern nach, die ihm versprechen, hey, du kannst Christ sein und kannst dein Eigenleben hegen und pflegen. Das geht wunderbar zusammen. Ist doch das Attraktivere. Oder? So eine Botschaft. Für viele ist es das. Und dann hängt man sich an Prediger, die einem den breiten Weg verkündigen und sagen, der führt auch in den Himmel. Das ist die große Gefahr heute. Und da kommen viele Anhänger zusammen, die dorthin gehen. Und nur wenige bleiben bei denen, die immer noch diese alte Botschaft von dem schmalen Weg, von dem Kreuz, von dem Tod des Ich-Lebens verkündigen. Es waren immer weniger, die sowas attraktiv finden. Ja? Die meisten sagen, sowas können wir nicht mehr hören. Das wollen wir nicht mehr hören. Wir wollen eine positive, lebensbejahende Predigt. Ja? Gut, der Herr Jesus hat gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, ist unattraktiv. Es fühlt sich nicht gut an, wenn man da in der Erde liegt und stirbt, oder? Aber anders gibt es keine geistliche Frucht, kein geistliches Leben. Und das sind diese Linien, da finden heute Kämpfe statt. Und der Kampf für den Hirten ist, dass er unter Umständen seine Herde verliert oder einen größten Teil seiner Herde verliert, wenn er zu der biblischen Wahrheit noch klar steht. Ja, das ist heute das Problem. Eine bibeltreue Gemeinde ist im Regelfall eine kleine Gemeinde, ist manchmal sogar eine schrumpfende Gemeinde. Und heute will man doch lauter wachsende Gemeinden haben, ja? Erfolgsstatistiken hier, wie in der Welt, wie die großen Aktiengesellschaften, die ihren Aktionären immer wieder vorlegen müssen, Gewinn gesteigert, Produktivität erhöht. So sind heute die Gemeindeleiter, die hier vorlegen müssen, hier, ich habe schon wieder ein paar Neubekehrte und schon wieder mehr Gottesdienstbesuche und mehr Umsatz und mehr Einnahmen. Ja. Aber das ist pervers, das ist nicht Reich Gottes, das Reich der Welt. Ja. Fürchte dich nicht, du kleine Herde. Deswegen, diese Dinge sind herausfordernd für die Hirten und auch für die Herde. Darum wacht, wacht über der Herde. Habt Acht, wenn da Entwicklungen sind im geistlichen Leben der Einzelnen, die zurückgehen. Und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Das berührt mich immer wieder. Ja. Ich meine, davon sind wir weit entfernt. Sowohl von Tag und Nacht als auch von den Tränen. Aber das war die geistliche Gesinnung des Apostels Paulus. Er hat die Seinen geliebt. Er hat mit der Liebe Jesu Christi diese Menschen geliebt, denen er auch helfen durfte, zum Teil sich zu bekehren. Und er hat gewollt, dass sie an das von Gott gesteckte Ziel kommen. Und dazu ist die Ermahnung da. Ihr Lieben, wie sieht denn das bei uns aus? Lassen wir uns gern ermahnen? Suchen wir uns eine Gemeinde, wo wir ermahnt werden, wo vielleicht der Bruder auch mal kommt und sagt, du hör mal, ich sehe in deinem Leben bestimmte Dinge, die stimmen mit dem Wort Gottes nicht überein. Heutzutage sagt er, was hast du mir zu sagen? Kehr doch vor deine eigenen Türe. Ich weiß schon selber, wie ich mein geistliches Leben führen muss. Da brauche ich doch niemanden, der mir was... Ist das nicht der Geist, in dem wir heute groß geworden sind, der uns prägt? Wer ist denn noch dankbar für eine Ermahnung? Steht ihr, da müssen wir mal umdenken. Die Weisheit von oben lässt sich etwas sagen, heißt es im Jakobusbrief. Und wir lassen uns heute oft nichts mehr sagen. Und deswegen gehen manche in die Irre, manche Gläubige, weil sie sich nichts mehr sagen lassen wollen von irgendwelchen Hirten. Weder von der Verkündigung noch von der persönlichen Ermahnung. Aber ohne solche Ermahnung, ohne solche liebende Korrektur, Ansporn, geht unser geistliches Leben nicht wirklich vorwärts. Ja? Das gehört mit dazu, die Predigt gehört dazu, dass wir das Wort Gottes hören. Da müssen wir auch in eine Gemeinde gehen, wo es eben unverkürzt und klar verkündigt wird. Aber es gehört auch die Ermahnung dazu. Ja? Auch, dass wir bewusst uns der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen aussetzen. Es geht nicht nur um die Hirten. Wir sollen uns auch gegenseitig ermahnen. 1. Thessalonicher 5. Das heißt, dass ich meinem Bruder und meiner Schwester in aller Liebe sage, du hör mal, ich habe das Gefühl, du verlierst dich da vielleicht in deinem Berufsleben. Ja? Du jagst nur noch nach Bilanzzahlen und feierst über und jagst nach Überstunden und geistlich, wo ist deine Nachfolge, dein Dienst für den Herrn, was tust du in der Gemeinde? Sowas muss man sich mal sagen lassen. Ja, und wenn da jemand sagt, oh, na gut, ich merke, da läuft was schief, aber das ist ja da seine Sache, bevor ich mir da eine unangenehme Antwort einhandle, halte ich lieber den Mund und lass den mal so machen. Ja, das ist nicht biblisch, das ist nicht geistlich. Ja? Wollen wir doch auch bestrebt sein, einander anzusperren, aufeinander zu achten, Hebräerbrief, einander zu ermahnen in Liebe, nicht in Besserwisserei, nicht in Selbstgerechtigkeit, das ist klar, sondern in Liebe. Wirklich mit dem Ziel, dass der andere mit Christus weiterkommt und Christus mit dem anderen zu seinem Ziel kommt. Ja, also dieser Dienst der Ermahnung gehört zum Hirtendienst dazu, dass man Gläubige zurechtbringt, dass man zum Beispiel auch mal sagt, Leute, lest nicht jeden Schrott, den die weltlichen Verlage, die christlichen weltlichen Verlage anbieten. Wenn ich schon Brunnenverlag höre, ich sage es euch ganz ehrlich, ich kriege manchmal die Krise. Ja? 85, 90% der Produkte dieses Verlages sind Verführung, sind geistliche Irreführung und führen in üble Wege. Brockhaus, ganz genauso, ja. Und Gerd, ja, da kann man eigentlich schon alles von vornherein abschreiben, was Gerd Verlag heißt. Ja? Diese Verlage konzentrieren sich darauf, rekordverdächtige Großauflagen von amerikanischen Verführungsbüchern heute zu bringen oder von Deutschen, die den Amerikanern nachschreiben. Aber wir müssen da Enthaltsamkeit üben. Ja? Es ist erschreckend, wie viele auch bibeltreue Christen einen Haufen Sachen lesen, die sie letztlich in eine falsche Richtung beeinflussen. Ganz ab zu schweigen von Dingen wie Fernsehen, ja, wo ich nur davon abraten kann. Aber wie viele Christen hören Joyce Meyer? Ich will hier gar nicht rumfragen, aber diese Frau ist eine Verführerin, eine Charismatikerin, die weltförmiges, falsches Wohlstandsevangelium predigt. Und Tausende, Zehntausende hören ihr gerne zu und freuen sich, weil es läuft ihnen rein wie Öl. Da sind wir wieder bei dem, was wir vorher gehabt haben. Ja. Die sagt den Leuten, liebe dich selbst, du bist wunderbar in den Augen Gottes, mach weiter so. Ja, wer hört das nicht? Ja? Aber versteht ihr, wir müssen Enthaltsamkeit üben. Wir müssen sehen, was bringt mich näher zum Herrn? Was hält mich auf dem schmalen Weg? Was lenkt mich ab und bringt mein geistliches Leben auf die schiefe Bahn? Dann lasse ich das doch lieber und konzentriere mich mehr auf das Wort Gottes. Dort werde ich wirklich angespornt und überführt und zurechtgebracht. Nicht bei irgendwelchen seichten Unterhaltungsromanen oder irgendwelchen Büchern. Also wie gesagt, da müssen wir ganz arg aufpassen, was aus der evangelikalen Szene kommt, ist sehr, sehr großenteils leider heute irreführend. Baut den Glauben nicht mehr auf, sondern ab. Ja, also dieser Wächterdienst, und da ist noch der Vers 32 wichtig, da heißt es, und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Das ist auch interessant. Da wird nicht gesagt, den neuen Aposteln und Propheten, die Gott immer wieder berufen wird. Ja? sondern ich übergebe euch Gott und dem Wort seiner Gnade. Also die Bibel ist das, woran wir uns halten sollen, was uns die Kraft gibt, den Verführungen zu widerstehen und auf dem Weg der Treue zu bleiben. Wenn wir die Bibel mit aufrichtigem, gehorsamem Herzen lesen und auch ausleben nach unseren Kräften, dann wird uns das bewahren auf dem schmalen Weg und wird uns auch das Gespür geben, dass wir die Stimme des falschen Hirten von der Stimme des guten Hirten unterscheiden können. Erschreckend viele Christen können das nicht. Wobei wir dazu sagen müssen, haben wir auch schon im Privatgespräch gesagt, ein guter Verführer, ich sage das mal so hart, der mixt natürlich nicht 50% Lüge und 50% Wahrheit. Ne? Da würde jeder wiedergeborene Christ den Köder schmecken und würde Abstand nehmen. Sondern er mischt 80% Wahrheit und 20% Lüge oder 90% Wahrheit und 10% Lüge. Das sind die Verführer, die ankommen. Und die meisten schmecken dann den fremden Geschmack nicht mehr raus. Ja? Die meisten beißen zu und sagen, prima. Und das ist erschreckend. Das zeigt aber auch, dass sowohl das Leben in der Heiligung als auch die Gründung in der Heiligen Schrift bei diesen Christen nicht so ist, wie es sein sollte. Wenn ich die Bibel wirklich studiere, von vorne bis hinten mehrfach lese, ich sage das immer, einmal im Jahr solltet ihr einmal durch die Bibel gehen. Ja? Und dann aber noch zusätzlich die Andacht, ja? Also dass man über einzelne Bibelworte nachsinnt, aber fortlaufendes Bibellesen, von vorne bis hinten, jedes Buch, auch die Chronikbücher, alles lesen. Ja? Und das gibt ein Stück auch ein geistliches Unterscheidungsvermögen. Das gibt diese Prägung, dass man merkt, die Gesamtlehre der Schrift. Nicht nur einzelne Lieblingsstellen, ja, sondern was ist das Zeugnis der Schrift zu den verschiedenen Fragen. Und dann merke ich, ja, Moment mal, der reitet da auf einer Bibelstelle rum, aber hier gibt es 5 andere Bibelstellen, die widersprechen dem, was der sagt. Das ist nicht biblisch. Das müssen wir erkennen können. Deswegen das Wort der Gnade, das Wort, das Gott in seiner Gnade uns gegeben hat, das hat die Kraft, uns aufzuerbauen und uns zu bewahren. Und dieses Wort, von dem müssen wir uns viel mehr ernähren und diese ganze ungesunde Nahrung wegnehmen. Ja, wenn wir krank werden und körperlich gebrechlich sind, dann fangen wir an, Diät zu üben. Jedenfalls einige von uns machen das. Ja, dass sie dann sagen, ich esse keine fetten Sachen mehr, ich habe Cholesterinprobleme. Und dann kann man das plötzlich meiden, was einen krank macht und die Gesundheit schädigt. Aber im geistlichen Sinn sind wir oft da überhaupt nicht gesundheitsbewusst. Ja? Wir ernähren uns viel zu viel von irgendwelchen krankmachenden Süßigkeiten und haben zu wenig biblisches Schwarzbrot auf unserem Speiseplan. Das sollten wir ändern. Ja, das einfach als Einführung zu diesem Thema des Hirtendienstes. Ich möchte vielleicht nochmal eingehen auf die Frage, warum ist eigentlich Verführung für uns gefährlich? Theoretisch könnte man doch sagen, wir sind wiedergeboren, wir haben den Heiligen Geist, die Salbung, wir haben den Herrn. Also, wo ist das Problem? Was sind die Gefahren? Wo setzt der Feind an? Was sind seine Methoden? Gut, das eine ist, denke ich, ganz wichtig, dass wir das nüchtern sehen. Wir alle haben unser Fleisch. Noch an uns und in uns. Wir haben zwar den Geist Gottes, wenn wir wiedergeboren sind, der wohnt in uns, unser Geist ist neu geworden, der Geist des Menschen, aber wir haben alle noch unser Fleisch. Das heißt, wir haben noch sozusagen eine Tendenz bei uns, nach dem alten Adamsleben, dem sündigen Leben zu leben. Wir haben Begierden und Lüste, die genau nach dem verlangen, was Gott eigentlich ein Gräuel ist, was Gott nicht gefällt, was Gott betrübt. Und wir müssen uns ein Stück entscheiden, nicht unserem Fleisch zu folgen, sondern dem Geist. Wandelt im Geist und nicht, so werdet ihr die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Galater 5. Und das ist der Punkt, der Satan setzt immer an unserem Fleisch an. Ich habe das vorher schon gesagt. Ja? Wenn da irgendwelche Selbstliebelehrer sind, die sagen, ja, liebe dich selbst, du kannst den anderen nicht lieben, wenn du nicht dich selbst geliebt hast. Steh jeden Morgen vor den Spiegel und sag dir selber, wie wunderbar du bist. Das sind Sachen, die kann man in christlichen Büchern lesen. Ja? Das ist Selbstliebe. Wie gesagt, der Herr Jesus sagt, wer mir nachkommen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Das heißt, der bekenne, ich bin ein Sünder, der den Tod verdient hat. An mir ist nichts Gutes. So. Und es ist keine krankhafte Selbsthass, sondern der Apostel Paulus, der das sagen konnte, der sagt auch, Christus ist meine Gerechtigkeit, mein Friede und mein Alles. Und dann jubelt er, ja, das ist nämlich der andere Seite. Wenn ich weiß, dass in mir selber nichts Gutes ist, dann weiß ich auch, dass in Christus alles Gute ist, was ich brauche und was ich, und ich bin ein neuer Mensch in Christus, dann kann ich mich freuen und bin nicht krankhaft depressiv oder habe einen Selbsthass. Das ist genauso krank wie Selbstliebe. Es ist nämlich beides drehen um sich selber. Und ein Christ sollte sich um Christus drehen als dem Zentrum und nicht um uns selber. Also das sind diese Dinge, aber unser Fleisch freut sich natürlich. Du bist viel zu wenig beachtet in der Gemeinde. Du hast doch Fähigkeiten. Warum erkennt es niemand? Warum hast du nicht mehr Ehre in der Gemeinde? Ja? Wie viele Leute werden unzufrieden und nörglerisch genau aufgrund solcher Gedanken, die der Teufel letztlich uns einflößt und die wir haben eine Basis in unserem Fleisch. Und wenn ich nicht wachsam bin, wenn ich nicht mein Fleisch gekreuzigt halte, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin gestorben meinem Eigenleben, meinen ehrsüchtigen Ansprüchen, dann wird der Teufel genau da die Ösen finden, wo er seinen Haken einhakt und dann zieht er uns weg von Christus. Ja? Also das muss man ganz nüchtern sagen. Wir haben unser Fleisch, deswegen habe ich das vorher gesagt, wenn wir nicht in der Heiligung leben, in der biblischen Heiligung, mit Christus gekreuzigt, Gott geweiht, dann hat der Teufel Möglichkeit, uns zu verführen, dann werden wir den Verführungen nicht ohne weiteres widerstehen können, die in der Endzeit auf uns zukommen. Das andere ist der Einfluss der Welt von außen. Es ist ganz klar, wir leben in der Welt, wir müssen uns mit der Welt auseinandersetzen. Wir, zum Beispiel Rock- und Popmusik, ja, wenn ich irgendwo mal in ein Kaufhaus reingehe, ich höre die Musik, ja, bleibt mir gar nichts anderes übrig, die wird überall gespielt. Ich muss mich dagegen wappnen. Ich muss diesen Einflüssen der Welt bewusst widerstehen. Sonst prägen sie mich. Ja? Auch in der Schule schon. Viele gläubige Männer und Frauen sind heute von dem feministischen Denken des Zeitgeistes geprägt. Die haben gar keine biblische Vorstellung von Mann und Frau mehr. Ja? Der Mann das Haupt. Viele Männer schrecken davor zurück, ihre Verantwortung als Haupt zu übernehmen. Deswegen habe ich auch das Männerbuch geschrieben. Und einfach merkt, die biblischen Grundsätze sind gar nicht mehr klar in unserem Leben. Und umgekehrt Frauen, die sich ganz leicht verleiten lassen, selber das Haupt zu spielen, das Ruder in die Hand zu nehmen in ihrer Ehe und Familie. Diese Dinge sind von der Welt her da und die Christen leben nicht bewusst nach dem Geist der Bibel, sondern sie halten sich in vielen Dingen eben dann einfach an das, was die Welt auch macht. Machen alle so, kann ich doch auch so machen. Was sagt denn die Bibel über mein Privatleben? Oh, sie sagt ganz viel. Wir müssen das nur wahrnehmen und bewusst auch merken, das steht im Gegensatz zu diesen weltlichen Lehren. Ja? Dann schwimme ich gegen den Strom und bin auch dabei, diesen Einfluss der Welt von außen bewusst auch zurückzuweisen und anders zu reagieren. Ja? Ich habe schon ein anderes Beispiel erwähnt, die Wissenschaftsgläubigkeit, ja? Wo ich als Christ sagen muss, ich glaube nicht, ich hänge nicht an den Ergebnissen der Menschenweisheit, ja, ich weiß, Gottes Wort ist wahre Weisheit, ja, und werde niemals erlauben, dass irgendwelche armselige Wissenschaftsgläubigkeit mir meine Zuversicht in das Wort Gottes raubt. Das Gottes Offenbarungswort ist eine höhere Wahrheit als alle wissenschaftlich erforschbare Wahrheit dieser Welt, ja. Wenn ich das weiß, wenn ich bewusst diesen Standpunkt einnehme, dann kann ich auch Wissenschaft studieren, ohne dass ich geistlich Schaden nehme. Wenn ich aber nicht diesen Standpunkt einnehme, dann wird die Wissensanmaßung, die Wissenschaftsgläubigkeit dieser Welt unter Umständen meinen eigenen Glauben an die Bibel untergraben und mich letztlich schädigen oder abbringen vom Weg. Ja? Also wir müssen bewusst auch die Einflüsse dieser Welt von außen, des Weltgeistes, dem widerstehen. Aber letztlich müssen wir eines in der Tiefe verstehen, dass nämlich alle Verführung in der Gemeinde zutiefst ein Werk dämonischer Geister ist. Ein Werk der Finsternis und des Satans selbst. Dass Verführung also nicht eine rein menschliche Sache ist, da gibt es Menschen, die haben die und die Meinung und die tragen die halt vor, sondern Verführung in der Gemeinde ist genauso geistlich wie auch Auferbauung in der Gemeinde, die kommt vom Geist Gottes, die kommt von Gott. Und die Zerstörung in der Gemeinde kommt vom Geist des Satans, vom Geist des Antichristen und der Irreführung. Das finden wir mehrfach. Ich lese nur mal zwei Stellen, die uns das lehren. 1. Timotheus 4,1 habe ich gestern auch schon gelesen. Da heißt es, der Geist aber sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten etliche vom Glauben abfallen und sich irreführenden Geistern und Lehren der Dämonen zuwenden werden. Also diese falschen Lehren auch des Katholizismus werden hier genannt Lehren der Dämonen, die von betrügerischen Geistern eingegeben sind. Übrigens brauchen wir uns nicht wundern, die Griechen haben mit Recht gesagt, ja, zum Beispiel die Muse, diese Gedichte, diese Dramen, diese Kunstwerke sind uns von den Musen eingegeben worden. Ja, die haben auch etwas von Inspiration gewusst und das ist aus meiner Sicht zutreffend. Viele Dichter, Goethe zum Beispiel, Faust und so weiter, die haben bezeugt, dass sie letztlich unter einem inneren Diktat eines Geistes standen, als sie ihre großartigen Werke verfasst haben. Ja? Genauso hat auch Plato und diese ganzen griechischen Philosophen, die haben auch geglaubt, dass Dämonen ihnen ihre Gedanken eingeben und ich glaube, die lagen da gar nicht so falsch. Ne? Also diese großen Gedanken, die diese Welt prägen, die Bibel sagt, die kommen letztlich von dem Fürst dieser Welt, von dem Geist, der in den Kindern, den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Epheser 2, Vers 1 folgende. Ja? Also diese geistliche Dimension müssen wir wissen. Dann wissen wir nämlich auch, warum manche Ideen solch eine Macht über Menschen haben. Ist doch seltsam. Zum Beispiel die ökumenische Idee. Ja? Wie viele Leute, die früher anders geglaubt haben, werden wie magisch angezogen von der Idee der Ökumene zum Beispiel. Oder Charismatik, das sind Dinge, die breiten sich aus in einer Weise, das kann man nicht mehr nur rein menschlich erklären. Ich rechne in der Politik zum Beispiel einen Hitler dazu. Ja? Der Bann des Kommunismus und des Nationalsozialismus hatte etwas damit zu tun, dass da Geistesmächte dahinter standen. Ja? Das können wir von der Bibel her so erkennen. Und auch diese Verführungen der Endzeit, Ökumene, katholische Kirche, das ist letztlich von solchen verführerischen Geistesmächten abhängig. Ich möchte noch einmal dazu lesen, auch aus dem 1. Johannes 4, diese Stelle, die hat der Alwin schon vorher angeführt, aber jetzt mal einfach so diese Zusammenhang. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen. Und dann heißt es eben dann, in Vers 6, daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. In Vers 3 wird er der Geist des Antichristen genannt. Ja? Also der Geist der Wahrheit und der Geist der Verführung, des Irrtums, der Lüge, die kämpfen gegeneinander. Das ist diese letzte Dimension, die dahinter steht, wenn Irrlehren in der Gemeinde vorangehen. Es stecken Geistesmächte dahinter. Und das ist auch etwas, was viele nicht verstehen. Ich sage immer, wir müssen unterscheiden zwischen Lehrirrtümern und Meinungsunterschieden unter Christen. Also ich streite mich zum Beispiel nicht über die Entrückungsfrage. Ich bin fest davon überzeugt, die Gemeinde wird vor der großen Trübsal entrückt. Aber wenn das jemand anders sieht, das ist für mich eine Erkenntnisfrage. Da streite ich mich nicht drüber. Ja? Aber in der Charismatikfrage, in der Bibelkritik, Allversöhnung, diese Dinge, das sind Irrlehren. Das sind verführerische Irrlehren, Sauerteig. Und da stecken Geistesmächte dahinter und dann muss ich geistlich gesehen massiv dagegen stehen, wie ein Mann, wie eine Mauer. Und keine Ritze, kein offener Spalt für solche Dinge in der Gemeinde. Und das verstehen viele Hirten nicht. Ein Hirte muss Duldsamkeit üben in vielen Fragen. Ja? Es ist erstaunlich, über wie viele biblische Fragen verschiedene bibeltreue Christen verschiedene Überzeugungen haben. Ja, manchmal wundert man sich, manchmal denkt man, na, wie liest der Bruder wohl die Bibel und wie versteht er das, wenn doch das auch geschrieben steht. Aber hier müssen wir dort, wo nicht Böses und Verführung im Spiel ist, ein Stück weit ein weites Herz haben. Habe ich auch. Ja, ich diene unter immer noch landeskirchlichen Gemeinschaften, bin also erst demnächst mal wieder eingeladen in einer richtigen landeskirchlichen Gemeinschaft im Osten Deutschlands, ja. Die dann gesagt haben, oh Bruder, sag bitte nichts über die Tauffrage. Und dann sage ich, ich muss nicht unbedingt über die Tauffrage reden, wenn ich über Endzeitverführung rede. Ja? Aber trotzdem habe ich meine Überzeugung. Und auf der anderen Seite Russlanddeutsche Baptisten, verschiedenste Kreise. Ich habe gelernt, in bestimmten Erkenntnisfragen wirklich duldsam zu sein, ein weites Herz zu haben. Ich bin froh drum, das brauchen wir auch. Ja? Es ist schlimm, wenn wie Bibeltreuen sich in Nebenfragen zerfleischen und untereinander noch zersplittern, diese kleine Schar, über irgendwelche solche Erkenntnisdinge. Das ist die eine Seite. Da brauche ich also Duldsamkeit. Und das muss jeder gute Hirte auch wissen, Wenn ich da überall mit dem Messer kämpfe und schneide, dann habe ich zum Schluss eine Herde von 3 Leuten um mich herum. Ja? Das kann nicht sein. Auf der anderen Seite, wenn ich bei Irrlehren tolerant bin, wenn ich gegenüber zerstörerischen, falschen Lehren, die die Schrift brechen und Verderben anrichten, tolerant bin, dann ruiniere ich meine eigene Herde. Ja? Da muss ich sagen, nein, es kommt keiner rein, wenn jemand hier in Zungen redet und sagt, ich mache es nur für mich. Sag ich, tut mir leid, entweder tust du Buße oder du gehst raus aus der Gemeinde. Ja? Sauerteig, darf ich nicht dulden. Wenn jemand ein Allversöhner ist, da gibt es ja auch die Leute, die sagen, ja, ich bin es nur für mich selber. Ja? Sie sagen, tut mir leid, das ist eine Irrlehre. Ja? Du kannst nicht in der Gemeinde sein oder du tust da klar Buße. Ja? Also das heißt, ich muss unterscheiden zwischen zerstörerischen Irrlehren, denen ich keinen Raum geben muss, wo ich auch Gemeindezucht üben muss, wo wirklich es heißen muss, in aller Liebe und wenn man ermahnt hat und die Dinge besprochen hat und der Bruder oder selbst wenn er wiedergeboren ist, er ist nicht bereit, Buße zu tun, kann er nicht in einer biblischen Gemeinde bleiben. Und diese Einflüsse müssen draußen bleiben. Niemand darf auf die Kanzel steigen und charismatische Dinge verkünden in einer bibeltreuen Gemeinde. Ja? Der muss darunter geholt werden, das ist ganz klar. Ja? Und dieser Kampf, dieser klare, deutliche Kampf gegen Irrlehre, der ist eben heute vielfach nicht mehr praktiziert. Das heißt, Hirten sind manchmal intolerant in Erkenntnisfragen, da wetzen sie das Messer manchmal, oder sind allem tolerant, aber sind auf alle Fälle auch tolerant, wenn Sauerteig reinkommt und damit verderben sie die Gemeinde und missachten diesen Auftrag, über der Herde zu wachen. Ja? Ich habe mal diesen Spruch gehört und finde ihn sehr treffend, Barmherzigkeit gegenüber den Wölfen ist Unbarmherzigkeit gegenüber den Schafen. Ja, wenn ich sage, auch aus Liebe will ich doch diesen lieben, sympathischen Irrlehrer auch bei mir aufnehmen, der soll doch auch einen Platz in meiner Gemeinde haben, damit liebe ich die Schafe nicht, die durch diesen Irrlehrer dann zu Fall kommen. Ja, das geht nicht. Ich muss also unbarmherzig sein, in Anführungsstrichen. Ich darf nicht menschlich handeln, sondern ich muss geistlich handeln. Da muss ich sagen, ich habe einen Auftrag von Gott, die Herde von schädlichen Einflüssen zu bewahren und hier stehe ich und ich kann nicht anders. Ja. Diesen Mut brauchen die Hirten heute und viele haben ihn heute nicht mehr. Ja? Sie sind von einem postmodernen, weltlichen Toleranzdenken geprägt, das die Herde ruiniert. Und das ist eine große Not in diesem Hirtendienst. Ja? Und ich muss es eben auch von daher sehen, weil es ist ein geistlicher Kampf. Wenn ich also dem Satan eine Spalt gebe, der ist kein Gentleman, der sagt, Entschuldigung, ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, Sie haben ja eine Lücke in Ihrer Mauer, sondern der dringt ein. Ja? Und dann bricht er die Mauer von innen auf und zum Schluss ist die ganze Mauer ruiniert und die Stadt erobert. Das ist Krieg, das ist nicht Spiel. Ja? Deswegen kann ich eben auch keinen Riss in der Mauer dulden. Ich muss hinstehen, ich muss kämpfen, ich muss widerstehen diesen Geistern. Ich muss lehren, klar auch verkündigen. Viele Leute sagen, oh, das Beste ist doch, wir tun nur das Gute, das Positive lehren. Dann werden die Leute schon von selber merken, was die falschen Lehren sind. Das ist auch nicht biblisch. Ja? Wenn wir mal studieren, die Lehre des Apostels Paulus, ich habe es nicht zusammengezählt, aber sehr viele Passagen in den Lehrbriefen beschäftigen sich mit Irrlehre. Viele biblische Lehren sind in der Abgrenzung zur falschen Lehre dargelegt in den Lehrbriefen des Apostels Paulus. Galaterbrief ist ein Brief, der sich die ganze Zeit mit Irrlehren beschäftigt und aus allen Rohren schießt gegen die Verfälschung des Evangeliums. Und der erste Johannesbrief ist auch ein Brief, der eigentlich von vorne bis hinten die Verführung und Verfälschung der Gemeinde durch die Gnosis und durch diese Irrlehrer behandelt und abwehrt. Ja? Also da sehen wir, das ist auch wieder humanistisches Gedankengut. Ich muss mich auch mit den Irrlehren in den Grundzügen beschäftigen. Das darf nicht meine Hauptbeschäftigung sein, haben wir vorher schon gesehen, aber es muss da sein. Ja? Auch damit die Schafe geschult werden, Echtes von Falschem zu unterscheiden. Also das sind so Dinge, die sind einfach wichtig und ich möchte auch noch ein Bibelwort lesen mit uns aus dem Judasbrief, das eben auch diesen Hirten- und Wächterdienst bestimmen muss und auch prägen muss. Judas 3 und 4. Geliebte, da es mir ein großes Anliegen ist, euch von dem gemeinsamen Heil zu schreiben, hielt ich es für notwendig, euch mit der Ermahnung zu schreiben, dass ihr für den Glauben kämpft, der den Heiligen ein für allemal überliefert worden ist. Es haben sich nämlich etliche Menschen unbemerkt eingeschlichen, die schon längst zu diesem Gericht aufgeschrieben worden sind, Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Zügellosigkeit verkehren und Gott, den einzigen Herrscher und unseren Herrn Jesus Christus, verleugnen. Ja, also, ich denke, der Judas wollte etwas Erbauliches schreiben über das gemeinsame Heil, etwas Positives. Das ist ja schön, das sollen wir ja auch tun. Aber da hat sich eine Last auf sein Herz gelegt. Es ist ein prophetischer Brief, ein Endzeitbrief. Und er hat vor seinen geistlichen Augen diese Gefahr gesehen durch diese eindringenden Verführer. Und dann hat er sein Thema geändert und hat über ein unbequemes Thema geschrieben. Ein weniger erbauliches Thema, aber auch wichtig. Nämlich diese dringliche Aufforderung von dem Herrn Jesus selbst, dass wir für den Glauben kämpfen. Und hier ist sowohl des Glaubens gut gemeint, das heißt letztlich das Neue Testament, die apostolische Offenbarung, als auch eben der Glaube, der diese Dinge lauter festhält. Der biblische Glaube, den wir haben sollen. Das ist nicht unumstritten, das kann man nicht einfach so im Selbstlauf für gegeben nehmen, sondern dieser Glaube ist umkämpft. Er wird angegriffen vom Feind und deswegen müssen wir kämpfen. Und zwar steht hier im Grund, gründlich, mit ganzem Einsatz, entschieden kämpfen. Vom Grundtext her. Ja? Der Glaube, der den Heiligen ein für alle Mal überliefert worden ist. Also die Bibel ist eine abgeschlossene Offenbarung der Wahrheit Gottes. Da kommt nichts dazu, da wird auch nichts abgestrichen, sondern so wie es ist, so steht es geschrieben und so sollen wir es festhalten und dafür kämpfen, dass die biblische Wahrheit unter uns bestehen bleibt. Dass sie nicht allmählich unterhöhlt wird, untergraben wird, sei es durch unser ungehorsames Leben oder durch falsche Lehre. Beides ist Bibelkritik. Ja? Wenn ich biblische Überzeugungen im Mund führe und lebe, unbiblisch, das ist auch Bibelkritik, praktizierte Bibelkritik. Ja? Also da, es geht darum zu kämpfen, weil der Feind dagegen kämpft, müssen wir dafür kämpfen. Und entschieden, klar hinstehen und sagen, darüber diskutiere ich nicht. Ja? Diese Dinge, dieses von Gott überlieferte Glaubensgut, dafür kämpfe ich, solange noch ein Blutstropfen in mir ist. Und dafür bin ich auch bereit zu leiden. Und das sind heute viele nicht mehr. Ja? Weil wir müssen leiden. Ja? Wenn wir solche Dinge sagen, auch ich bezahle für solche Predigten einen Preis, dass der Name Eberzeuser ein Schimpfwort ist bei ganz, ganz vielen Leuten, ja, und dass viele Leute das Kreuz machen, in Anführungsstrichen, wenn sie von mir überhaupt bloß hören, das ist zum Beispiel so ein gewisser Preis, ja, den muss man bezahlen. Man kann nicht bei allen beliebt sein und die Wahrheit Gottes verteidigen und für den Glauben kämpfen, das geht nicht. Ja. Die einen sind dankbar und die anderen schäumen und knirschen mit den Zähnen. Und so muss es leider in der heutigen Zeit sein. Und das heißt auch für uns, auch wenn wir in unserem Bekanntenkreis, ich habe das auch hier im Gespräch mitbekommen, auch von anderen, die sagen, ja, ich habe solche warnende Broschüren mitbekommen, ja, und dann manche Leute reden nicht mehr mit mir, von anderen habe ich bitterste Vorwürfe, ich bin vor den Ältesten der Gemeinde zitiert worden, das hört hier auf, ja, und so geht es gerade weiter. Also es ist nicht so, wenn man diese Dinge wirklich bezeugt, auch in Liebe und Fürsorge, dann kriegt man Schläge ab. Das erinnert uns wieder daran, dass wir in einem Kampf sind, das ist kein Spaziergang. Kostet uns etwas. Ja? Auf der anderen Seite müssen wir eben, wenn wir diese geistliche Dimension wissen, dann müssen wir Epheser 10 praktizieren in der Endzeit, in diesem Glaubenskampf. Ja? Epheser 6, Vers 10, folgende meine ich natürlich. Epheser 6, Vers 10, folgende ist dieser Kampf, der geistliche Kampf gegen den Widersacher. Ja? Das möchte ich uns zur Ermunterung auch noch mitgeben. Das gilt für den Hirten, der den Wächterdienst zu tun hat, aber auch für uns alle, denn wir alle haben einen Wächterdienst. Ja? Sollte ich meines Bruders Hüter sein? Fragt Kain. Jawohl. Wir sollten unseres Bruders Hüter sein und wir sollten auch untereinander. Auch wenn kein Hirte da ist, kein Prediger oder irgendeiner, der was sagt und warnt, dann sollen wir warnen. Mit Weisheit, unter Gebet und innerlich gerüstet für die Nackenschläge, die wir dafür kriegen, ihr Lieben. Ja, und da steht es eben, Epheser 4, Epheser 6, Vers 10 folgende. Im Übrigen, meine Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Noch einmal, wir müssen in der Gemeinschaft mit dem Herrn leben. Wir müssen uns Tag für Tag neu von ihm stärken lassen. Sonst werden wir schwach, sonst werden wir müde und resignieren und können diesen Kampf gar nicht richtig führen. Das treibt uns zum Herrn, wenn wir diese Aufgabe und die Herausforderung der Endzeitverführung sehen. Vers 11, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr standhalten könnt gegenüber den listigen Kunstgriffen des Teufels. Also da ist so ein Begriff gebraucht, der drückt so ein bisschen aus wie im Ringkampf, wenn dann einer so versucht, dem anderen mit dem Fuß den Stand wegzunehmen und aufs Kreuz zu legen. Ja, solche Dinge sind es. Tricks, Kniffe, um uns letztlich zu Fall zu bringen. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut. Das gilt auch für diesen Kampf für den Glauben. Das gilt auch für den Kampf gegen Irrlehren, für den Wächterdienst. Sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Und wie führen wir diesen Kampf, ihr Lieben? Nun, Epheser 6 nennt uns zwei Dinge. Auf der einen Seite brauchen wir die geistliche Waffenrüstung. Das heißt, wir müssen innerlich gepanzert sein gegen die Anklagen, gegen die giftigen Pfeile des Teufels. Wir müssen Christus angezogen haben. Das ist ja die Waffenrüstung, ist im Grund Christus. Christus, unsere Gerechtigkeit, Christus, unser Heil. Diese ganzen Dinge, dass wir brauchen, die Glaubensstellung in Christus müssen wir bewusst einnehmen auf der einen Seite und auf der anderen Seite, indem ihr zu jeder Zeit betet mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Das möchte ich euch auch noch ans Herz legen. Euer Beitrag zum Wächterdienst ist eben zu einem ganz großen Teil auch das Gebet für alle Heiligen, für alle wahren Gläubigen, für alle bibeltreuen Gemeinden, für alle Hirten und Verkündiger des Wortes, dass sie fest bleiben, dass sie wachsam bleiben, dass sie die Gnade und Kraft haben, zu ermahnen, unbequeme Gespräche zu führen, unbequeme Entscheidungen zu treffen, dass sie nicht wankend werden. Ja? Das ist zuallererst eine Schlacht, die im Gebet entschieden wird. Und diese Fürbitte ist wichtig. Ich bin auch dankbar, wenn ihr für die Brüder betet, die wie ich versuchen, eben diesen Wächterdienst jetzt als überregionalen Lehrdienst auch zu tun. Auch da kriegt man natürlich Anfechtungen und Kämpfe und Schwierigkeiten. Aber ich meine, die Hauptlast des Wächterdienstes liegt auf den örtlichen Ältesten. Die sind von Gott zuallererst berufen. Die haben auch die Hauptschwierigkeiten, die Hauptkämpfe. Ja? Und es ist so wichtig, dass wir auch in eine biblisch gesunde Gemeinde gehen, wo ich weiß, das sind Brüder, die stehen vor dem Herrn, die haben die gesunde Lehre, die verteidigen sie auch, die ermahnen auch. Ja? Dafür müssen wir beten und hinter solchen Brüdern müssen wir stehen, geistlich gesehen. Davon hängt ganz viel ab, auch im Reich Gottes. Wie gesagt, im weitesten Sinn ist der Wächterdienst die Aufgabe jedes einzelnen Gläubigen. Kann keiner sagen, für mich soll ein anderer wachen. Ja? Wir müssen selber wachsam sein. Aber auch da gilt, das Gebet ist letztlich das Entscheidende. Dass ich wirklich auch mich selber beuge und auch sage, Herr, deck du auf, wo ich auf dem falschen Weg bin. Das ist das Allererste. Ja? Auch da geht wieder, habt Acht auf euch selbst und dann auf die Herde. Ja? Wo bin ich auf dem falschen Weg? Deck es auf, führe mich zur Umkehr, verändere mein Denken. Und dann eben auch, gib Gnade für die Irregeführten. Ich denke, das ist wichtig. Viele von euch werden Verwandte haben. Ich habe schon mitbekommen, Kinder, vielleicht auch Eltern, vielleicht Brüder, Schwestern, Bekannte, Freunde, in dieser Vermischung, in der Verführung, vielleicht mittendrin in der Charismatik oder sonst wo. Und da ist unser Auftrag, priesterlich für diese Menschen zu beten. Ja. Wenn sie wiedergeboren sind, es gibt ja manche wirklich echte Wiedergeborene in diesen verführten Kreisen, beten, dass Gottes Geist sie herausführt. Und wenn sie noch nicht wiedergeboren sind, dann erst recht beten, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und herausgerettet werden. Und es gibt immer wieder solche. Ich möchte euch das zur Ermutigung sagen. Ich meine, ich kriege das mit. Das sind natürlich auf 1000, die in die Verführung reingehen, sind es vielleicht 10, die rauskommen. Ja? Aber es ist trotzdem so. Und es ist ja jedes Mal ein Wunder Gottes und auch etwas, was zur Gnade und Ehre Gottes ist, zur Ehre seiner Gnade, dass Menschen mitten in diesen Verführungen drinstecken, jahrelang mitschwimmen und dann öffnet ihnen Gott die Augen und sie merken plötzlich, ich bin verführt, ich bin auf dem falschen Weg. In was für einer Zeit leben wir? Ich muss mich ans Wort halten, ich muss zu dem Herrn Jesus zurückkehren. Das schenkt Gott immer wieder durch seinen Geist. Und das ist auch ein Anliegen, das wir brauchen, für den ganzen Leib die Sicht zu haben. Nicht nur für meine eigene Gemeinde, nicht nur für meinen Kreis, ja, sondern für den Leib des Christus, für die Gläubigen mindestens in der Schweiz, aber eigentlich auch weltweit. Ja. Für die bibeltreuen Gemeinden, dass sie noch stehen können, dass neue entstehen, dass Brüder erweckt werden, die bereit sind, Hirtendienst zu tun und zu verkündigen. Das ist mir ein großes Anliegen. Wir haben in Deutschland Bedarf für hunderte von Hausgemeinden, so wie hier eine ist. Ja. Ich kenne so viele Gläubige, die sagen, wir haben keine Heimat, wir wissen nicht, wohin gehen wir, wo sollen wir hin. Ja. Aber es gibt ganz wenige Brüder, die im Wort gegründet sind und die den Mut haben zu sagen, na fangen wir doch mal an. Ja. Bei uns im Wohnzimmer. Ja. Hier ist eine Bibel, hier ist ein paar Liederbücher. Ja. Versammeln wir uns. Was sagt denn der Herr Jesus? Wo 200 oder 300 in meinem Namen zusammen sind? Nein, nein. Wo 2 oder 3? Ja. Unsere Gemeinde hat inzwischen etwa 90 feste Mitglieder sozusagen und etwa 140 Besucher in der Versammlung. Vor 15 Jahren, wenn ich das richtig jetzt zurückrechne, war das ein kleiner Kreis von 5, 6 entmutigten und angefochtenen Christen, die sich im Keller einer Privatwohnung getroffen haben. Die gebetet haben, die rausgeflogen sind aus verweltlichten Gemeinden und beziehungsweise manche sind auch rausgegangen aus der alten Versammlung, aus einer unbiblischen, falschen Verkrustung und die haben gebetet, die haben gesagt, Herr, was sollen wir tun? Mach du dein Werk. Und dann kamen Leute dazu. Als wir dazu kamen, waren schon so 20, 30. Zum Schluss waren es 40 und der Keller war voll und irgendwann hat man dann noch mit einem anderen Hauskreis sich getroffen, hat gesagt, lasst uns eine Gemeinde gründen. Unter Zittern und Zagen und viel Gebet und diese Gemeinde hat der Herr jetzt seit 10 Jahren gesegnet und bewahrt und gestärkt durch manche Schwierigkeiten. Aber das fing ganz klein an und ganz unscheinbar und ziemlich schwach. Ja? Aber das ist doch der Weg Gottes. Aus schwachen, kleinen Anfängen kann Gott zu seiner Ehre etwas Gesegnetes machen. Wenn wir gleich irgendwas Großes und Perfektes wollen, da geht Gott gar nicht erst mit. Das geht so nicht. Also in dem Sinn möchte ich euch auch da Mut machen, dass ihr betet auch dafür, dass der Herr sein Volk sammelt und auch Hirten erweckt, die auch unter schwierigen Bedingungen bereit sind, der Herde zu dienen. Und dass da das Wort Gottes noch klar verkündigt wird, hin und her in verschiedenen Kreisen. Das ist eines dieser Gebetsanliegen, wo wir alle an diesem Wächterdienst teilhaben können. Und es ist wichtig, dass wir uns einfach die Gesinnung des Herrn Jesus schenken lassen, dass wir die zerstreute und angefochtene und von Wölfen bedrängte Herde Gottes so sehen, wie der Herr Jesus sie sieht. Das fehlt uns oft, ja, diese Hirtensicht. Aber das ist wichtig, dass wir einen Blick für das Gesamte der Gemeinde bekommen, für die Gefährdung der Gemeinde in der Endzeit. Aber der Herr Jesus hat auch den Sieg. Der Herr Jesus hat alle Mittel und Kräfte, um die Seinen zu bewahren und herrlich ans Ziel zu bringen. Das ist so. Nur ist es wichtig, dass wir uns auch vom Herrn bewahren lassen, dass wir auf seinen Wegen gehen, damit er uns bewahren kann. Ich möchte noch zum Abschluss lesen, das was im Judasbrief, Vers 24 und 25 steht. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Lasst uns noch beten. Ja, Vater, dir gebührt Ehre und Preis und Dank. Denn du hast diese wunderbare Gemeinde Jesu Christi, deine Gemeinde, ins Leben gerufen. Du hast in deiner souveränen Gnade Menschen auserwählt und berufen. Du hast deinen Sohn gesandt zum vollkommenen Sühnopfer, um diese Menschen mit dir zu versöhnen und in die Gemeinschaft mit dir zu bringen. Du hast uns von Neuem gezeugt durch deinen Heiligen Geist und zu Kindern Gottes gemacht, zu Gliedern am Leib des Christus. Wir wollen dir die Ehre dafür geben und dich preisen für deine große, wunderbare Gnade. Ach Vater, und auf deine Gnade allein können wir auch vertrauen, wenn wir in dieser letzten Zeit mit all ihren Verführungen und verderblichen Entwicklungen auf Bewahrung hoffen, dass wir beten, dass du die Deinen bewahrst, dass du deine Gemeinde stärkst und bewahrst, dass du zu deines Namens Ehre auch Kraft schenkst, diese Verführungen, diese verderblichen Entwicklungen zu überwinden und abzuweisen, dass die Gläubigen doch wirklich sich heiligen und reinigen und nach der gesunden Lehre leben. Herr, mögest du Unterscheidungsvermögen geben, auch vielen jungen und ungefestigten und unklaren Christen, dass sie doch noch klar deine Wahrheit sehen, die Gefahr der Verführung sehen, herausgeführt werden aus dieser Vermischung und Verführung durch deinen Heiligen Geist. Bitte, Vater, schenke Gnade, dass doch wirklich auch noch bibeltreue, gesunde Gemeinden entstehen dürfen, dass die Bestehenden bewahrt werden, dass die Brüder, die den Hirtendienst tun, die das Wort verkündigen, die über der Herde zu wachen haben, dass sie es doch in der Kraft deines Geistes tun, dass sie immer wieder neu dazu ermutigt und gestärkt werden, dass sie in der Lehre wirklich auch Klarheit bekommen und Klarheit bewahren, sodass sie auch die Irrlehren und Verführungen durchschauen und abwehren können. Herr, schenke du wirklich die Bereitschaft, bei diesen Brüdern auch ihr Leben zu opfern und hinzugeben, auch in diesem Dienst und auch die Leiden und Lasten zu tragen, die dort nötig sind. Herr, du weißt auch um die Lasten der Ehefrauen, die auch diesen Dienst mittragen. Du weißt darum, wie viele wir brauchen, die wirklich auch noch neu anfangen, auch Hausgemeinden zu gründen, das Wort zu verkündigen, dort wo treue Wortverkündigung ausgestorben ist in manchen Gegenden und Regionen. Hilf doch und erwecke auch solche Mitarbeiter, solche Brüder, solche Geschwister, die dir sich zur Verfügung stellen. Wir bitten dich, dass du weltweit deine Gemeinde segnest und stärkst, dass wir noch ein leuchtendes und klares Zeugnis sein können, mitten in den Irrtümern und Verführungen dieser letzten Zeit. Herr, du hast es verheißen und du willst es auch tun. Dir wollen wir Ehre und Dank bringen. Amen.
Ja, jetzt. Und wie wichtig möchte ich doch auch noch sagen, die Waffenrüstung ist, und zwar die ganze Waffenrüstung, die wir in Epheser 6 haben. Und dass das unser Schutz ist.